Ich glaube wirklich, dass das so ein wichtiger Schlüssel dafür ist, dass wir im Alltag siegreich leben, dass wir uns bewusst sind, dass wir nicht allein sind und dass wir uns bewusst sind, dass alle Hilfe, die wir brauchen, um uns herum verfügbar ist und dass derjenige, dem wir ähnlicher werden wollen, dass der schon längst in uns drin wohnt. Also ich glaube das wirklich und ich will dich ermutigen, da neu rein zu investieren in das Bewusstsein davon und den Heiligen Geist neu regelmäßig darum zu bitten, dass das zuwächst in deinem Leben, zunimmt und auch einfach auszuprobieren, was dir dabei hilft, deine Fantasie echt laufen zu lassen und mit dem Heiligen Geist zusammen dir vorzustellen, wie das aussieht, dass du nicht alleine bist. Ich will dich da wirklich ermutigen, das macht so einen Unterschied, weil wir können uns sonntags morgens so richtig voll pumpen lassen mit Hoffnung und Freude und all den Dingen, aber wenn wir Mittwochabend dann diesen Tank leer gemacht haben, dann sind es noch ganz schön viele Stunden bis Sonntagmorgen wieder, bis wir wieder neu uns bewusst machen, dass all das, was wir gerade gebetet haben, stimmt. Und es muss nicht so sein. Sondern auch wenn das vielleicht noch dauert und ein Prozess ist, bis wir da hinkommen, aber wir können uns absolut jeden Moment unseres Lebens vollkommen bewusst sein, dass Gott da ist mit seiner Fülle. Das glaube ich. Und ich will dich ermutigen, einfach dich neu auf diese Reise zu machen oder wenn du da dran bist, dann bleib da dran. Und es lohnt sich. Nicht nur für dich, sondern auch für uns. Und dazu kommen wir jetzt. Weil wir sind nicht nur hier alle zusammen, schön, dass ihr da seid, aber wir sind nicht nur Individuen, wir sind nicht nur Einzelne, die zusammenkommen und wieder auseinandergehen. Wusstet ihr das? Das sind wir zwar auch, aber wir sind ein Leib und wir gehören zusammen. Nicht nur wir zwei gehören zusammen, wie wir gerade gesungen haben, sondern wir untereinander, wir gehören zusammen. Die wir zwei, die zusammengehören, sind streng genommen wir alle und er. Und wir sind geistlich tief miteinander verbunden im unsichtbaren Bereich. Ob wir das immer so parat haben oder nicht. Aber du und ich und du und ich und du und ihr da hinten, wir sind miteinander verbunden. Das haben wir oft nicht parat. Das ist noch so eine Sache, die vor allem eher so im unsichtbaren Bereich liegt und umso besser, wenn der Heilige Geist uns dafür neu die Augen öffnet, dass wir nicht nur sehen, wie verbunden wir mit dem Himmel sind, sondern wie verbunden wir untereinander sind. Gott hat unendlich riesige Pläne für dich. Wusstest du das? Ja, irgendwie weiß man das, ne? Weißt du, ja, ich habe meine prophetischen Worte und ich habe meine Träume und ich habe was auch immer. Ich habe meine Versprechen in der Bibel alle schon gefunden. Ich. Aber Gott hat auch unglaublich große Pläne für uns als Gemeinde und für uns als Leib, als Einheit. Und ich wage sogar zu behaupten, dass zum einen ein Großteil von den Träumen, die du und ich und wir haben und ein Großteil von den Versprechen, die wir bereits für uns persönlich ergriffen haben, dass die erst im Kontext von Leib und Einheit wirklich voll sichtbar werden. Und ich wage auch zu behaupten, dass das, was Gott mit uns allen zusammen vorhat, die wir alle wunderbare, unendlich große Pläne im Himmel bereitliegen haben, dass das noch viel, 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 viel größer sein wird als das eines Einzelnen. Klingt logisch, oder? Das glaube ich wirklich. Wir denken oft, oder ich zumindest denke sehr gerne und sehr oft und sehr viel an Glaubenshelden. Ich denke gerne an Paulus und an Smith Wigglesworth und an, wie sie alle heißen. Und das ist auch gut und richtig und wir sollten, so wie Paulus geschrieben hat, den Leuten nachahmen, wie sie Christus nachahmen. Es ist gut, mal was vor Augen zu haben und zu wissen, so könnte es aussehen, da will ich hin. Aber ich glaube wirklich nicht, dass das jetzt die Zeit ist, wo wir uns nach einem großen Individuum ausstrecken sollten oder wo ich, Manuel, versuchen sollte, dieses große Individuum zu werden. Sondern ich glaube, es geht darum, dass wir als Leib, als Einheit, als Familie erkennen, welche Autorität und welche Versprechen auf uns als Gruppe liegen. Und dass wir als Gruppe neu unsere Identität erkennen, nämlich dass wir eine Gruppe sind und nicht nur ein Haufen von Individuen. Das glaube ich wirklich. Hätte ich auch nicht gedacht vor ein paar Jahren, dass ich das mal wirklich glauben würde, aber es ist, glaube ich, wirklich so. Wir als Gemeinde können viel mehr gemeinsam bewirken als ein Einzelner. Ist einfach so. Es gibt vielleicht Einzelne, die in ihrer Lebenszeit deutlich mehr bewirken, als wir als Gemeinde bisher bewirkt haben. Preist den Herrn dafür. Aber wenn das Gott mit einer Person machen kann, wie viel mehr kann er dann mit einer hingegebenen Truppe von Leuten machen? Wir sind mehr als 12 Jünger. Wir sind schon mindestens 13, sehe ich. Okay, wir lesen mal eine Bibelstelle. noch so eine Sache, die ich niemals gedacht hätte, die passieren würde, aber ich habe heute meine Hoffnung für alle mitgebracht. Oh, ja genau, die ist wirklich gut. Ich war wirklich überrascht davon, wie gut sie ist. Die ist ganz alt, ich weiß noch. Ich war Kinderfreizeit, da war ich 7,5 oder so oder 8. Meine Mutter hat die Kinderfreizeit gemacht, das Thema von der Kinderfreizeit war die Bibel. Und das Beispiel war immer das Navigationssystem. So mit 8, ne, da gab es halt noch Navigationssysteme, da gab es noch keine Smartphones. Da gab es Navis, die waren echt schlecht. Wer erinnert sich noch an echt schlechte Navis? Ja, dann ist man immer entweder mitten durchs Wasser gefahren oder durchs Grün. Oder der hat 10 Stunden lang die Route neu berechnet. Und dann habe ich auf meinen Wunschzettel geschrieben zu Weihnachten, ich hätte gerne ein neues Navigationssystem. Und da habe ich die Zettel abgegeben und mein Vater so, was willst du denn mit dem Navi? Außerdem ist es viel zu teuer. Ich so, nein, ich will eine Bibel. Ach so, ja, und dann habe ich diese Bibel bekommen. Damals noch ohne Duct Tape. Ich lese mal vor, Matthäus 18. Matthäus 18, ab Vers 18. Das kann man sich merken. 18, 19 und 20. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, was ihr auf Erden binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst sein. Auch das sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde, mein Vater im Himmel, um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Haben wir gerade noch so richtig gute Gebetszeit gehabt, ne? Gott wohnt in dir, Amen. Die Fülle der Gottheit wohnt in dir. Und Gott erhört deine Gebete, ne? Haben wir heute noch gehört? Stimmt das? Gott erhört unsere Gebete? Halleluja. Ich bin da so dankbar für. Ich bin so dankbar dafür, dass ich auch unter der Woche, wenn ich euch nicht alle sehe, eine persönliche Beziehung zu Gott haben kann und auch dann die Gewissheit haben darf, dass er mich hört, wenn ich ihn bitte. Das ist super, oder? Danke, Jesus, dafür. Aber Jesus gibt hier ein ganz besonderes Versprechen an die Gruppe. Ist auch interessant, oder? Jesus sagt nicht, ich sage dir, Thaddäus, was du binden wirst. Sondern er sagt, was ihr als Gruppe. Und um klarzumachen, dass es um die Gruppe geht, sagt er direkt danach noch, wo zwei übereinstimmen im Gebet oder wo zwei oder drei sich treffen. Nicht zum Golf spielen, sondern in meinem Namen. Da bin ich in eurer Mitte. Ist doch interessant, oder? Jesus lebt in uns und trotzdem verspricht er uns, wenn ihr alle, die ihr Christus in euch habt, euch trefft, dann ist irgendwie noch ein Bonus. Ist irgendwie spannend, oder? Und also wir sind ja der Tempel Gottes, ich bin der Tempel Gottes, ja. In letzter Zeit bemühe ich mich, den Tempel größer werden zu lassen, aber leider in die falsche Richtung. Aber wenn du dir mal das Neue Testament durchliest, Paulus benutzt nur ein einziges Mal den Tempel als Beispiel für ein Individuum. Die anderen paar Male, Johannes und Petrus übrigens auch, ist wer der Tempel? Die Gemeinde, der Leib. Und das beste Beispiel ist, wo Petrus sagt, wir sind lebendige Steine. Warum sind wir lebendig? Weil wir gefüllt sind mit dem Heiligen Geist. Wir sind gefüllt mit Gott. Aber ein Stein allein, der gefüllt ist, ist cool. Da kommt Wasser raus, wenn man gegenschlägt, Mose. Aber es geht darum, dass die ineinander gebaut werden, dass die zu einem Tempel des Herrn gebaut werden, den Gott dann wieder füllt mit noch mehr von sich selber. Im 5. Mose gibt es diese Stelle, die habt ihr alle gehört. Einer schlägt 1000 und zwei schlagen 10.000. Wenn wir zusammenkommen, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich weiß, es ist wahr, dann gibt es keine Addition. Ja, dann gibt es nicht, Deno schlägt seine 1000 und Manni schlägt seine 1000, also schlagen die 2000 und dann sehe ich da 4, 6, 8, 10.000. Nein, sondern zwei schlagen schon 10-mal so viele wie einer. Wie viel mehr schlagen dann 80 Leute als 5 Leiter? Im geistlichen Bereich wächst das exponentiell, wenn wir zusammenkommen. Es ist nicht eine menschliche Addition, die wir verstehen können, sondern irgendwie läuft das göttliche Schmieröl immer herrlicher und immer kraftvoller, je mehr Leute zusammenkommen. Es ist einfach unglaublich. Und ich bin nicht hier, um dir zu erklären, wie das funktioniert, aber ich möchte, dass wir uns das neu zu eigen machen, dieses geistliche Prinzip und das Versprechen, was darauf liegt. Seid ihr noch da? Ja? Okay, cool. Ich lese euch noch mal eine andere Bibelstelle vor, die das Ganze sehr gut ergänzt. Und jetzt kommt die Hoffnung für alle richtig gut zum Tragen, aber schmeißt gerne die Elberfelder auch dahin. Also ihr sollt nicht die Elberfelder hinschmeißen, ne, sondern er soll die Elberfelder an die Wand projizieren. Habt ihr alles schon gehört? Habt ihr bestimmt auch schon manche fragwürdige Sachen zugehört? Vielleicht sogar von mir, ich weiß es nicht. Das steht in Hebräer 10, Verse 24 und 25. Paulus schreibt, der Autor des Hebräerbriefs schreibt, lass uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Wie es sich einige angewöhnt haben. Das war 2000 Jahre vor Corona, ne? Ist mir da mal aufgefallen, das ist unglaublich. Einige haben es sich angewöhnt. So, warum steht das da? Wenn Gott uns einen Auftrag gibt oder einen Befehl, einen Befehl, dann macht er das nicht, weil er uns ärgern will. Dann macht er das nicht, weil er sehen will, ob wir uns genug Kraft aufbringen, dass wir den Befehl auch umsetzen. Und er macht es auch nicht, weil er seine Idee von Gemeinde ganz dringend durchpeitschen will, als er 10 Jahre später gemerkt hat, die Leute haben gar keinen Bock auf Gemeinde. Sondern Gott macht das, weil es das Beste für uns ist. Wenn Gott uns etwas sagt, es ist immer das Allerbeste für uns. Immer. Weil er ist so ein guter Vater. Ist ein wunderbarer Vater. War das auch in dem Lied? Ja, ist er, ne? Es ist einfach so. Und wir persönlich und die Welt um uns herum, zum Beispiel Düssern oder deine Arbeitskollegen, wir alle brauchen ganz dringend mehr Durchbruch. Wir brauchen ganz dringend mehr sichtbare Bewegung des Heiligen Geistes. Würde einer sich davon ausschließen, dass er mehr braucht? Ah, Fangfrage, haha, Mayra. Wir alle brauchen mehr, richtig? Und wenn wir alle mehr brauchen, dann sollten wir alle dahin gehen, wo wir mehr kriegen. Und zwar, wo wir nicht nur 2 + 2 = 4 kriegen, sondern wo wir 2 + 2 = 10.000 kriegen. Und wenn wir jahrzehntelang für eine Sache alleine gebetet haben, dann belohnt der Herr das und dann ist er da drin und dann ist er im Prozess mit dir. Aber vielleicht ist es Zeit, dass wir mal zu zweit dafür beten. Vielleicht. 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 Auf jeden Fall. Übrigens. Alleine kommen wir nur so weit. Aber zusammen kommen wir viel, viel weiter. Und wer von euch hat manchmal Schwierigkeiten, sich zu motivieren zu irgendwas? Egal worum. Also jetzt so, ja. Hat einer manchmal keine Lust auf stille Zeit? Hat einer manchmal keine Lust, in Gottesdienst zu gehen? Ich habe meine Hand nicht oben, um euch zu zeigen, wie es geht, sondern weil mir das so geht, ja? Wie viel mehr haben wir es dann nötig, dass wir einander anspornen? Wie schreibt Paulus das hier? Lass uns ja ermutigen und anspornen, Gutes zu tun. Das sollen wir machen. Das sollen wir machen. Ich brauche es echt dringend, manchmal angespornt zu werden. Ich kann mich ganz okay bis gut selber motivieren, aber ich brauche euch. Und ihr braucht mich. Wir sind verbunden irgendwie. Und zwar deutlich mehr, als wir immer denken. Ich habe da vor ein paar Wochen drüber gepredigt, deswegen tangiere ich das nur peripher. Ich gehe da nur ganz kurz drauf ein. Aber Psalm 133, habt ihr den schon mal gelesen? Den kann man super easy auswendig lernen, weil er so kurz ist. Aber da heißt es, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beieinander wohnen. Da heißt es nicht, wenn Brüder sich jeden Monat für 2 Stunden treffen, um über Oberflächliches zu quatschen. Sondern wenn sie beieinander wohnen, wenn sie sich öfters sehen, wenn sie Kontakt zueinander haben. Das ist so wie schöner Tau, steht dann da. Und dann heißt es, dorthin hat der Herr seinen Segen befohlen. Dorthin. Und ich habe darüber gepredigt, dass Einheit den Segen Gottes anzieht. Und dass wenn wir einander lieben und dadurch Einheit wächst, dann zieht das mehr von Gottes Segen an. der uns befähigt, einander noch mehr zu lieben und noch mehr so zu sehen, wie Christus uns sieht, was noch mehr Segen anzieht. Und wir sind nicht in einem Teufelskreis, sondern in einer Segensspirale. Halleluja. Wer will in eine Segensspirale reinfliegen? Ich habe richtig Bock auf eine Segensspirale. Und diese Einheit beinhaltet halt zusammenkommen, ne? Und voneinander wissen. Würde ich jetzt mal so interpretieren. Zusammenwohnen. Und es geht dabei, dass man ein gemeinsames Ziel hat. Weil wenn du nach da rennen willst und ich nach da, dann haben wir sehr schnell keine Einheit mehr, weil wir ganz weit auseinander sind. Und viel schlimmer wird es, wenn wir beide mit Seil dran haben und dann ist da ein Gewicht. Und unser Job ist es, das Gewicht zu bewegen von A nach B. Und ich renne nach da und du rennst nach da. Boah, das wird anstrengend. Deswegen ist es wichtig, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Eine gemeinsame Vision. Wäre ja praktisch, wenn es schon eine Vision gäbe, wo wir alle wissen könnten, was wir haben wollen. Das wäre ja praktisch. Okay, seid ihr immer noch da? Wen von euch habe ich verloren? Niemand. Wow. Okay, also jetzt, ich kriege hier keine so saubere Überleitung hin, deswegen machen wir das jetzt einfach, okay? Hunger und Durchbruch zu Hause, im Persönlichen, und Hunger und Durchbruch im Gottesdienst bedingen sich gegenseitig. Durchbruch, den ich in meiner persönlichen Zeit mit dem Herrn erlebe, macht mich hungrig und erhöht meine Erwartungshaltung an den Gottesdienst. Dass Gott auch im Gottesdienst durchbrechen wird. Für mich persönlich. Und ey, zwei schlagen 10.000. Wie viel mehr erst für uns als Gemeinde? Und andersrum, wenn wir in der Gemeinde im Gottesdienst Durchbruch erleben, wenn wir in einer Atmosphäre von Hunger sind, wo der eine den anderen mitzieht. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Du kommst rein, hast eigentlich gar keinen Bock und plötzlich fangen die Leute um dich alle herum richtig abzugehen und du denkst dir, boah ja, eigentlich will ich auch mehr von Gott. Ja, ja, genau, ja, das bin ja ich, ja. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ich schon. Danke, Marc. Wenn wir im Gottesdienst gemeinsam Durchbruch und Hunger erleben, dann weckt das meine Erwartungshaltung an meine persönliche Zeit mit dem Herrn. Da Durchbruch zu erleben, dann erhöht das meinen Glauben für das, was in meinem stillen Kämmerlein passieren wird. Was wiederum meinen Glauben für das, was Gott im Gottesdienst tun wird, hebt. Klingt das für euch nach Segensspirale? Boah, ich habe so Bock auf eine Segensspirale. Dein Durchbruch, der Durchbruch meines Bruders oder meiner Schwester, was du bist, wenn ich den höre oder sehe, dann weckt das meinen Hunger. Und dann erhöht das meinen Glauben, dass Gott das auch für mich tun kann. Und andersrum, wenn du bei jemandem anderen Durchbruch siehst, dann weckt das deinen Hunger. Und jetzt will ich uns mal fragen, wofür haben wir denn eigentlich Glauben? Sonntags morgens oder in unserer persönlichen Zeit? Die Frage kannst nur du beantworten. Die Frage soll auch keine Verdammnis auslösen. Die Frage soll einfach mal ganz ehrlich reflektieren. Wofür hast du Glauben? Hast du Glauben dafür, dass es so wird wie immer? Also, dass es so halt wird von der Qualität her, von der Intensität wie halt die letzten Wochen. Es ist nicht schwer, den Glauben dafür zu haben, dass die Gottesdienste so werden, wie es die letzten 3 Jahre im Durchschnitt war. Ich würde sagen, das ist nicht mal Glauben, das ist eher Logik. Wird schon gut werden. Oder vielleicht ist deine Erwartungshaltung an deine stille Zeit, ja, wird wahrscheinlich so, wie es halt immer ist, vielleicht. Versteht, kennt ihr das? Ich glaube, wir brauchen mehr Glauben und mehr Erwartungshaltung. Aber die müssen wir uns nicht rausquetschen. Ich will jetzt nicht wieder darüber, über mein Ausquetschen reden, das war nicht so gut letztes Mal. Sondern wir haben dieses große Privileg, dass wir in einem Leib sind, wo wir einander mitziehen können. Du ziehst den anderen mit. Klasse, oder? Und du wirst mitgezogen. Manchmal müsst ihr ein bisschen mehr ziehen, wenn ich dabei bin. Und manchmal fällt es euch leichter zu ziehen, wenn ich dabei bin. Das gleicht sich hoffentlich mindestens aus. Aber wofür haben wir Glauben? Haben wir Glauben für echten Durchbruch, für echte Erweckung? Die brauchen wir nämlich dringend. Es gibt so Geschichten, zum Beispiel von Azusa Street oder ich lese gerade wieder noch ein Buch über diese Erweckung, die da auf diesen Inseln vor Schottland stattgefunden hat, in den 50ern, auf den Hebriden. Wow. Und wenn du diese Bücher liest, dann wird sehr, sehr schnell sehr, sehr klar, das war nicht einfach ein Blitz, der irgendwo aus Versehen eingeschlagen ist und die Leute haben sich gefragt, wo kam das denn her? Sondern da waren dieser Blitz des Heiligen Geistes ist auf Gruppen eingeschlagen, die sich gemeinsam genau danach ausgestreckt haben, ohne zu wissen, wie es aussehen wird. Da waren teilweise ganz kleine Gruppen von nur 2, 3 Leuten, teilweise größere Gruppen. Aber was die alle gemein hatten, wenn man so Erweckungsberichte liest, ist, die haben sich in Einheit gemeinsam danach ausgestreckt, dass Durchbruch geschieht. Und darauf ist der Heilige Geist gefallen. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, in Apostelgeschichte 2 am Pfingstfest, da war das nichts anderes. Da war eine Gruppe von Leuten, die gehorsam gebetet hat, die beieinander geblieben ist. Und darauf ist der Heilige Geist gefallen. Zwar nicht am ersten Tag, aber zur rechten Zeit. Das hier ist deine Gemeinde. Die haben mich ja gerade auch richtig gut nochmal am Beispiel Lobpreis klar gemacht. Das ist deine Gemeinde. Und das hier ist dein Gottesdienst. Das ist nicht fremdbestimmtes Programm hier. Also irgendwie schon, weil ich habe das Mikrofon und nicht du. Aber es ist trotzdem dein Gottesdienst. Du bist Teil von dem Gottesdienst. Und ich gehe sogar, zumindest ohne das jetzt theologisch diskutieren zu müssen, würde ich sogar sagen, du bist genauso sehr Teil des Gottesdienstes wie ich jetzt gerade. Obwohl ich vielleicht 30, 40, 50, 60 Minuten, in dieses Mikrofon rede und du nie. Du beeinflusst die Gemeinde. Du beeinflusst mich. Du beeinflusst den Gottesdienst. Auch wenn du kein Leiter bist oder kein Gemeindemitglied. Durch das, was du tust und was du nicht tust. Und durch das, was du sonntags morgens jetzt gerade hier im Gottesdienst tust und durch das, was du unter der Woche tust oder nicht tust. Wir alle beeinflussen unser Schiff, das sich Gemeinde nennt, das Tempo, was wir drauf haben und den Kurs, den wir einschlagen. Wir alle. Egal, ob du deinen Zehnten zahlst oder nicht. Obwohl Zehnten zahlen den Kurs natürlich beschleunigt. Das merkst du vielleicht nicht, aber das ist so. Wir alle beeinflussen unsere Gemeinde. Wir sind keine Ansammlung von Individuen, sondern ein Leib. Und wenn es der Leber nicht gut geht, weil sie nichts dafür kann, oder wenn die Leber plötzlich entscheidet, sie hat keinen Bock mehr, macht nichts mehr, dann merkt der ganze Körper das. Und der Körper braucht vielleicht sehr, sehr lange, um festzustellen, wo das Problem liegt. Aber der Körper merkt das. Gut, es gibt jetzt auch leider Überfunktionen, da habe ich vorher nicht dran gedacht. Deswegen nehmen wir jetzt nicht die Schilddrüse als Beispiel. Aber wenn irgendwelche eine Zelle entscheidet, boah, ich gebe jetzt alles, ich gebe voll rein, ich gehe voll mit, ich möchte, dass mein Körper maximal versorgt ist, dann merkt der ganze Körper das. Er merkt, boah, es geht mir gut. Und dann weiß der vielleicht gar nicht, wo das herkommt und wird es vielleicht auch nie erfahren. Aber der Einzelne beeinflusst den ganzen Leib. Wenn du da mehr zu lesen willst, dann kann ich dir nur nochmal Bonhoeffers gemeinsames Leben empfehlen. Frag nicht mich, frag Manni oder Deno. Und das Coole ist, wenn ich mit Sünde oder irgendwas zu kämpfen habe und ich bleib damit alleine, dann beeinflusst das irgendwie die Gemeinde, weil wir sind irgendwie miteinander verbunden. Und irgendwie wird das wahrscheinlich nie jemand merken. Noch nicht zumindest in unserem Gemeindemodell. Aber irgendwie bremst das. Irgendwie ist dieser Stein, der gefüllte Stein, der sitzt irgendwie nicht so ganz richtig in der Mauer, wo er hin soll, um den Tempel zu bauen, den Gott füllen will. Aber wenn wir durch die Gnade des Heiligen Geistes und durch die Hilfe unserer Geschwister Schritte in Freiheit tun, wenn wir frei werden von der Sünde, von der Unvergebenheit, von der Lethargie, von der Enttäuschung, mit Hilfe des Heiligen Geistes und unserer Geschwister, nicht aus eigener Kraft, dann verändert sich was. Und wir werden vielleicht nie erfahren, was sich jetzt von heute auf morgen verändert hat. Aber es hat sich was verändert. Und die Luft ist klarer und das Schiff fährt schneller und ruhiger. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich glaube, dass es so funktioniert. Das bringt mich zu folgenden Sätzen. Dein geistliches Leben ist deine Verantwortung. Ja? Und mein geistliches Leben ist meine Verantwortung, ja? Aber mein geistliches Leben beeinflusst dein geistliches Leben. Und dein geistliches Leben beeinflusst mein geistliches Leben. Das könnte ja quasi heißen, und ich, wenn man das Neue Testament mal liest, ist es, glaube ich, so, dass in einem gewissen Maße dein geistliches Leben auch meine Verantwortung ist. Und in einem gewissen Maße ist mein geistliches Leben auch deine Verantwortung. Das heißt nicht, dass es dein Job ist, jeden Sonntagmorgen zu jedem hier im Raum zu gehen und zu fragen, wie ist dein geistliches Leben, wenn du heute vor den Herrn trittst? Was sagst du dann? Gar nicht. Aber wir sollen aufeinander Acht geben und uns zu guten Werken und zu Liebe anspornen. Und wenn einer 3 Wochen nicht kommt und du das merkst, dann hast du, glaube ich, schon eine Verantwortung, wenn du seine Nummer hast, mal nachzufragen. Weil wir bedingen uns gegenseitig. Und der Segen kommt auf die Einheit und nicht auf das eine Superindividuum, was irgendwann hervortritt und wir sind alle froh, dass wir endlich nichts mehr machen müssen, weil der das alles macht. Also ich habe da schon öfter drüber nachgedacht. Ich dachte, boah, ich hätte so gerne Charles Spurgeon als meinen geistlichen Vater. Und dann dachte ich, ich glaube, ich würde dann gar nichts mehr machen. Ich glaube, ich würde sagen, kannst du mal dafür beten? Und dann wird das passieren. Und dann Mist, ja. Gut, dann muss ich ja nie reifen. Halleluja. Klasse. Boah, heute ist ein bisschen durcheinander, aber ist nicht schlimm. Noch eine Frage, die ich an dich habe. Beten wir denn eigentlich für unsere Gemeinde? Bitte wieder, ja, keine Verdammnis, wirklich gar nicht, weil mir geht das auch ziemlich schnell durch, für die Gemeinde zu beten. Ja, weil ich habe ja noch ein Kind und eine Frau und noch andere Sachen. Also als erstes gehen mir immer die Politiker durch, das tut mir wirklich leid, Christine. Aber die Gemeinde, die fällt auch schnell hinten rüber. Kennt ihr das? Ich predige mir hier selber, aber ich glaube, wenn wir jemanden wirklich lieben, dann wollen wir ja das Beste für die Person, ne? Und abgesehen von ganz praktischer Hilfe, zu der wir aufgefordert werden in der Bibel oder die uns die Logik oder das Gesetz von Immanuel Kant hier, der höchsten Maxime, befiehlt, abgesehen von praktischen Handlungen, was ist das Beste, was wir für jemanden tun können? Zu beten. Das glaube ich wirklich. Das fällt uns Westeuropäern vielleicht schwer, gerade denen, die voll hands-on sind und gerne sofort anpacken. Aber ich glaube, im Gebet können wir so viel mehr bewirken, als wir das immer glauben. Und wenn wir uns mal eins machen mit dem unsichtbaren Bereich, der um uns rum ist, also, dann wird uns erstmal klar, dass die Hebel, die wir jahrelang versucht haben zu ziehen, gar nicht die richtigen waren. Also ich bin gerade in so einer Phase, wo ich denke, boah, meine Hebel funktionieren ja gar nicht. Könnte es sein, dass das die falschen Hebel sind, an denen ich ziehe? Könnte gut sein. Deswegen, wenn wir jemanden wirklich lieben, dann sollten wir, glaube ich, für diese Person beten. Wenn wir unsere Gemeinde lieben, dann bitte lass uns für unsere Gemeinde beten. Und wisst ihr, was wunderbar ist? Wenn wir anfangen, für jemanden zu beten, wächst unsere Liebe für diese Person. Das habe ich selber erlebt. Weil wir anfangen, die Person so zu sehen, wie Gott sie sieht. Weil wir anfangen, die Versprechen Gottes über diese Person zu proklamieren. Weil wir die Person im Gebet so sehen, wie Gott sie sieht, wie er sie geschaffen hat und wie sie irgendwann mal sein wird. Sie wird da hinkommen, keine Frage. Weil ich, sein Bruder, trage ihn ja gerade. Natürlich wird er frei von dieser Sache werden, ist doch klar. Und ich glaube, deswegen gibt uns das Neue Testament unter anderem so oft den Befehl, dass wir füreinander beten sollen. Und besonders für Leiter. Nochmal so eine ganz praktische Sache, ne? Hast du nur gute Ideen? Oder hast du nur gute Beschwerden? Oder hast du auch gute Gebete? Predige ich wieder mir selber zuerst, weil ich habe viele gute Ideen. Birgit weiß das. Aber ich würde behaupten, ich habe öfter gute Ideen als gute Gebete. Ich glaube, ich muss noch mal an meinen Hebeln arbeiten. Und ich glaube wirklich, dass das extrem viel verändern würde und extrem viel Durchbruch brächte, wenn wir uns bewusst werden, wie verbunden wir miteinander sind und wie kraftvoll unser Gebet ist. Ich habe diese Geschichte schon mal erzählt und ich habe die Geschichte gesucht und nicht gefunden, aber festgestellt, dass es diese Geschichte 100 Mal gibt von allen möglichen Erweckungspredigern, die sagen, entweder Gott hat ihnen klar gezeigt, dass der Erfolg von dem ganzen Meeting war, weil diese Gruppe von Leuten oder dieser Einzelne gebetet hat währenddessen. So Geschichten, wo Leute predigen und es ist harter Grund und nichts klappt. Und plötzlich ist Durchbruch da und er weiß gar nicht wieso, bis der Heilige Geist ihn irgendwann aufmerksam macht. Da hinten kniet so ein Typ in der Ecke, der ist schuld. Oder Leute wie die El Moody oder so, die durchs Land ziehen und überall ist Erweckung und dann plötzlich kommen sie irgendwo hin und es passiert einfach gar nichts. Gar nichts. Dann fragen sie den Heiligen Geist, dann fragen sie die Leute und dann stellen sie fest, ja, die haben halt, diese Gemeinde betet halt einfach nicht. Das ist halt so eine Kissera-Sera-Gemeinde, ne? Was passiert, passiert. Der Herr macht, was er will und was er nicht will, macht er nicht. Es macht einen Unterschied, ob wir beten oder nicht. Es macht einen Unterschied, weil sonst könnten wir jetzt direkt aufhören zu beten, richtig? Und um dir nochmal deine Verantwortung zu zeigen, ein Zitat von Charles Spurgeon, was mich ziemlich getroffen hat. Der große Fürst der Prediger hat gesagt, ich lehre lieber einen Mann beten, als 10 Männer predigen. Weil die Predigt kann voll an dir vorbeischießen. Aber Gebet trifft Gott immer. Meine Predigt kann voll an dir vorbeischießen. Ich habe neulich nochmal an meiner ersten Predigt in der Gemeinde gehabt. Meine Güte, wer hat mich predigen lassen? Wer lässt mich heute predigen, denke ich in 10 Jahren. Kann voll vorbeischießen, aber unsere Gebete, egal wie einfach sie sind, egal wie hässlich sie vielleicht manchmal sind, sie treffen Gott. Und es wird nicht leer zurückkommen. Okay. Seid ihr immer noch da? Okay. Also, praktisch, ne? Wenn dir die Predigt nicht gefällt, vielleicht bete doch einfach dann parallel mal für den Prediger. Wenn du eh nicht in der Lage bist, das aufzunehmen, weil ich dich so hart nerve oder weil du nichts verstehst akustisch oder was auch immer, weil du einfach einen schlechten Tag hast, dann verschwende nicht die Zeit und bleib einfach hier sitzen. Es ist nicht Schule hier, es gibt keine Anwesenheitspflicht. Man könnte theoretisch sogar aufstehen und gehen. Oder du fängst an, für die Person, die da vorne gerade was macht, was dir nicht gefällt, zu beten. Nicht nur sonntags morgens, sondern vielleicht auch unter der Woche. Vielleicht hast du irgendeine Entscheidung vom Leitungskreis quer bekommen und du findest die total doof. Vielleicht betest du einfach für den Leitungskreis, dass der gute Entscheidung trifft. Vielleicht betest du dafür, dass die Entscheidung, die aus deiner Sicht vielleicht falsch war, trotzdem zum Besten gedreht wird. Vielleicht. Vielleicht verändert das was. Und wenn du abgelenkt bist im Gottesdienst, dann bete für die Kinder. Ist so. Weil ich glaube, langfristig haben wir alle deutlich mehr davon, wenn unsere Kinder gesegnet aus dem Gottesdienst gehen, als wenn wir genervt aus dem Gottesdienst gehen. Und wenn du dich fragst, was ist eigentlich mit der rohen Kraft des Heiligen Geistes in unseren Gottesdiensten passiert und warum dreht der Leitungskreis nicht an den richtigen Schrauben und warum singt das Lobpreislied nicht mehr die Lieder, das Lobpreisteam nicht mehr die Lieder von früher, die immer den Durchbruch gebracht haben? Vielleicht betest du mal dafür, dass mehr Durchbruch und Heilung passiert? Also ich habe oft schon tagelang über irgendwas nachgedacht und mich geärgert, bevor ich dafür gebetet habe. Ihr auch? Boah, so eine Zeitverschwendung. Und ich habe auch schon oft gedacht, alleine komme ich weiter als mit den anderen Leuten, von denen ich genau weiß, wie wenig sie ihre Bibel lesen. Boah, also. Aber ey, 2 schlagen 10.000. Und wir als Gemeinde, wir haben die Schlüssel. Wir binden und lösen. Und auf unseren Gebeten ist besonderes Versprechen. Und auf unserer Zusammenkunft ist besonderer Segen. Und wir haben Verantwortung füreinander, weil wir einander mehr beeinflussen, als wir das jemals auf dieser Seite des Himmels verstehen werden. Gut, dann steht hier was in Fett, da steht wichtig, Ausrufezeichen, Schlusssprint, Ausrufezeichen. Und Schlusssprint schreibt man mit 3 S, das ist ziemlich cool. Also erstmal vorneweg, wie funktioniert Gebet? Boah, ja, das predige ich nicht, sondern andere Leute und überhaupt. Aber eine Sache, die mir persönlich aufgefallen ist, nachdem ich sie bei anderen Leuten gelesen habe, also nicht, weil ich das gemerkt hätte. Wenn du betest, dann verändert Gott Situationen. Und was noch? Gott verändert dich. Und oft verändert Gott die Situation gar nicht, aber er verändert dich. Und plötzlich wirst du zu der Lösung, die diese Situation braucht. Weil Gott sich von Anfang der Zeiten an gewünscht hat, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Dass er nicht uns micromanagt und dass er nicht alles für uns macht. Mein Sohn ist jetzt gerade 2 geworden, der macht jetzt ziemlich viel alleine und ich merke, ich wäre kein guter Vater, wenn ich alles immer für ihn machen würde. Ich weiß, er kann alleine an die Türklinke kommen. Wenn er es beim 2. Versuch noch nicht geschafft hat, dann lasse ich ihn noch mindestens einmal versuchen, weil er freut sich immer so, wenn er es schafft. Und dann merkt er, was er eigentlich kann. Wie viel, überspitzt gesagt, Autorität er in unserer Wohnung besitzt. Unser Sohn besitzt nämlich Autorität in unserer Wohnung, Türen zu öffnen und zu schließen. Unser Sohn besitzt die Autorität, sich selber in den Kinderwagen zu setzen und ganz klar zu zeigen, was er will. Aber wenn ich ihn immer überall hintragen würde und alles für ihn machen würde, dann würde er niemals merken, wer er eigentlich wirklich ist. Und er würde niemals in sein volles Potenzial reinwachsen. Und ich bin nur ein irdischer Vater. Vielleicht gebe ich ihm aus Versehen meine Schlange statt ein Brot, wie Jesus das gesagt hat. Wie viel mehr wird Gott uns dann zur rechten Zeit das geben, was wir brauchen, auch wenn es nicht das ist, nicht die einfache Lösung, nach der wir uns immer sehen. Ja, das war noch nicht der Schlusssprint, das war davor, Entschuldigung. Also hier, der Schlusssprint fängt an mit folgendem Zitat, ja. Das ist nicht von mir und das ist noch so ein Ding, was mich regelmäßig heimsucht oder verfolgt, wie Adrien euch das schon gesagt hat. Dieses Zitat verfolgt mich. Es ist von einem Mann namens Leonard Ravenhill, habt ihr den schon mal gehört? Der ist nichts für zart Beseitete, aber er ist was fürs Reich Gottes. Und der hat geschrieben, kein Mann ist größer als sein Gebetsleben. Punkt. Okay. Schade um meine ganzen tollen Hebel. und ich habe das gelesen neulich zufällig nochmal. Und ist, weil ich dieses Thema vorbereitet habe, ist viel mehr fast die Schuppen vor den Augen. Also das steht nicht in der Bibel, ne? Aber ich glaube schon. Ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, keine Gemeinde ist größer als ihr Gebetsleben. Glaube ich wirklich. Das heißt nicht, dass wir alle immer 100% Anwesenheit haben müssen, sonst wirkt Gott nicht. Das heißt auch nicht, dass wir für nichts anderes mehr beten dürfen als für unsere Gemeinde. Aber ich glaube, wir haben Potenzial, alle als Einzelne und als Familie, als Leib, mehr für das zu beten, was so wichtig ist, nämlich unsere Gemeinde. Das, womit Gott unseren Stadtteil verändern will. Und immer noch das Hauptding, was Gott benutzt, um mich persönlich zu verändern. Und es geht nicht darum, dass wir uns das verdienen vom Vater, sondern dass unser Vater mit uns zusammenarbeiten möchte. Und dass er unsere Augen öffnen möchte, wie viel Autorität wir eigentlich haben. Weil da sind keine Bedingungen in Matthäus 18. Ne? Die einzige Bedingung an das erhörte Gebet ist, dass zwei sich einig sind und etwas vom Vater erbitten. Wie viel mehr sollten wir dann Glauben haben, dass wenn wir mit 80 Mann im Einheit für Erweckung beten, der eine mit mehr Hunger, der andere mit weniger Hunger, dass dann auch wirklich was passiert, oder? Wie viel mehr sollten wir das glauben? Und zwar jeden Morgen neu. Jeden Morgen auf Null setzen. Nicht sagen, letzte Woche hat es nicht geklappt, ich sehe keine Erweckung, deswegen kann ich es ja lassen. Sondern jeden Morgen neu das Versprechen ergreifen. Und sich uns jeden Morgen neu entscheiden, zumindest jeden Sonntagmorgen neu, zu entscheiden, es liegt Segen darauf, in Gottesdienst zu gehen und dabei zu sein. Cool. Ein letztes Zitat noch, einfach weil Zitate so toll sind. Ein Buch gelesen von Richard Foster. Und der hat ganz am Ende von seinem Buch, das hat mich total geschockt, es ging eigentlich gar nicht um Gemeinde in dem Buch. Und plötzlich haut er mir wieder Gemeinde ins Gesicht. Da schrieb er, sein Wille, Gottes Wille plus unsere Einheit auf Erden ergibt Autorität. Und er führt das so aus, dass wenn wir Gottes Willen kennenlernen und den dann gemeinsam tun, wenn wir dann gemeinsam unterwegs sind, um das zu tun, dann wird mehr und mehr Autorität frei. Dann werden wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen und nicht stehen bleiben. Weil wenn du schnell sein willst, dann geh alleine. Aber wenn du weit gehen willst, dann geh in einer Gruppe. Und wenn du gesund sein willst, dann kümmere dich darum, dass der Körper, in dem du bist, gesund ist. Durch deine Gebete und durch deine ganz praktischen Sachen. Okay. Wer von euch findet, das klingt alles ganz toll? Das meiste zumindest. Ja, das will ich ja gar nicht. Wer kann sich vorstellen, dass so eine Segensspirale funktioniert? Wer freut sich, dass das endlich gepredigt wird, weil er weiß das schon seit 40 Jahren. Super, Halleluja. Ich würde es so cool finden, wenn wir das nicht einfach ich habe neulich bei der Bank so Sticker bekommen für ihre Akten. Ich würde es so toll finden, wenn das jetzt nicht in unsere Akten geht, sondern wir damit auch was machen. Und wir zulassen, dass uns das wirklich verändert. Nicht nur uns persönlich, sondern unsere Gemeinde. Wer denkt, das wäre toll? Weil sonst wären die letzten 40 Minuten ja schon fast verschwendete Zeit, wenn nur das Gehirn gefüttert worden wäre. Von daher, Ich habe jetzt nichts groß geplant oder so, aber vielleicht stehen wir einfach zusammen auf und vielleicht gehen wir einfach nochmal in Gruppen, das wäre doch super. Mindestens zwei. Ihr dürft auch eine andere Gruppe nehmen als die eben. Und ich würde es so cool finden, wenn wir zwei Dinge machen. Lass uns doch im ersten Schritt einfach füreinander beten. Lass uns einander segnen. Egal ob spezifisch oder unspezifisch, wenn du ganz dringend ein Gebetsanliegen loswerden willst, dann mach das jetzt. Betet füreinander. Und danach lass uns doch noch gemeinsam kurz und heftig für unsere Gemeinde beten, ja? Einfach den Willen Gottes über unsere Gemeinde ausbeten. Das Erste, was der Heilige Geist dir gibt. Wollen wir das machen? Supi.